Ich glaube auch, dass wir am Ende in Langzeit-EKGs oder dergleichen durch KI viel früher vielleicht erkennen Dinge, die wir mit bloßem Auge, also jetzt sehe ich vorflimmern, aber vielleicht kann KI auch erkennen aus dem EKG, da gibt es ja erste Daten auch dafür, dass er einen Diabetes entwickelt.
Willkommen zum Tech-Update von O-Ton Diabetologie. Hier erfahren Sie alles zum Thema Diabetestechnologie von und für ExpertInnen. Mit uns bleiben Sie up to date und verpassen keinen Technologietrend.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie Tech Update. Dieser Podcast der Metrix Deutschland richtet sich an alle, die wissen wollen, wie digitale Innovationen und neue Technologien den Praxisalltag verändern und was das konkret für den Praxis- und Klinikalltag bedeutet. Heute, und leider bin ich heute alleine, weil der Bernd heute verhindert ist, heute schauen wir auf die Hausarztpraxis und auf die Frage, wie gelingt der Sprung in die digitale Diabetologie dort, wo der Großteil der Menschen mit Diabetes betreut wird. Ich möchte heute gerne die Ingrid Dentschel sehr herzlich begrüßen. Die Ingrid und ich kennen uns schon lange, haben eine ganze Reihe von Studien ja auch schon gemeinsam betreut. Also von daher kennen wir uns und wissen um die Fähigkeiten des anderen sehr genau. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gast heute, die eine echte Pionierin ist. Ingrid, du bist eine langjährige Hausärztin aus Mittelsachsen, genauer gesagt Lunzenau. Und du sorgst seit Jahrzehnten, auch in unserer Zusammenarbeit, ja für mehr Verständnis zwischen Hausärzten und Diabetologen. Und du bist ja auch immer wieder auf den großen Diabeteskongressen vertreten, beziehungsweise bist du ja bist immer noch, glaube ich, in den wichtigen Gremien dabei. Du bist ja ein sehr engagiertes Ehrenmitglied im Hausärztinnen- und Hausärzteverband und von daher bist du sehr gut hier geeignet, glaube ich, für das, was wir heute machen wollen. Und ich möchte dich sehr herzlich willkommen heißen hier zu unserem O-Ton Tech Update heute.
Vielen Dank. Ich sollte mich vorstellen, also ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und das seit 1988 nach einem kleinen Umweg über die Pathologie und die Gynäkologie an der Leipziger Universität habe ich also damals auch den Facharzt gewechselt, habe dann ein Landambulatorium, das ist also heute eine Art MVZ, geleitet und habe mich gleich 91 niedergelassen. Und was mich ganz besonders freut, ich habe meine Praxis also im Januar diesen Jahres an meine junge Kollegin übergeben, die auch einen Großteil ihrer Ausbildung bei uns in der Praxis gemacht hat, jetzt schon 5 Jahre da ist. Und wir haben jetzt den Wechsel vollzogen, ich bin also noch angestellt. Und ich glaube, das ist so der Weg, den eine Praxis gehen sollte. Da bin ich besonders froh drüber.
Ja, das ist doch wunderbar. Und dann lass uns doch vielleicht direkt auch in Medias Res gehen hier. Unser Thema ist ja Diabetestechnologie. Und es gibt eine Reihe von Techniken, über die da reden können. Aber unsere Hauptfrage, oder ich vermute ja auch bei dir, Haupteinsatz-Tool ist ja dann erstmal CGM, also Continuous Glucose Monitoring. Beziehungsweise eben, und da bin ich auch neugierig, was du an digitalen Tools in der Praxis einsetzt. Aber vielleicht kannst du erstmal sagen, so wie, welche Rolle das so in deinem Alltag spielt.
Ja, da triffst du einen Kernpunkt meiner immer wieder vorgetragenen Kritik und die natürlich nicht nur von mir vorgetragen. Wir haben ja einen GBA-Verschluss von 16.06.2016, der immer noch greift. Und da muss man sagen, das ist negativer Lobbyismus, anders kann man das nicht sagen, weil man ja sonst sieht, dass Innovationen auch in die Breite kommen und der besagt eben, dass CGM ausschließlich von Schwerpunktpraxen, um es kurz zu machen, verordnet werden dürfen. Wir haben in Sachsen diesen kleinen Vorteil, es gibt wohl auch in einigen anderen Bundesländern eine Zusatzvereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung. Bei uns ist das seit Mai 22 so, dass man für Menschen mit Typ-2-Diabetes und einer ICT oder nachweisbar häufigen Hypoglykämien bei der AOK Plus auch in der Hausarztpraxis ohne diabetologischen Schwerpunkt ein CGM-Gerät überhaupt verordnen darf. Damit hält man also vielen Menschen, wenn wir davon ausgehen, wir gehen also ungefähr von 11 Millionen Menschen mit Diabetes Typ 2 in Deutschland aus. 5% ungefähr haben Typ 1 Diabetes. die sich also eher in einer Schwerpunktpraxis befinden und auch richtigerweise dort befinden, um den Rest, den Typ-2-Diabetikern, wenn man davon wieder die Prozentzahl nimmt, allein die mit ICD behandelt sind, dann enthält man eben diesen einen wirklichen Fortschritt in der Therapie. Wenn wir davon sprechen, dass wir ja, wenn wir noch drüber sprechen, heute nicht so sehr dieses glukosezentrische Denken mehr haben, sondern eben wissen, dass es sich um eine kardiovaskuläre Erkrankung handelt und wir doch eher auf die Time in Range schauen wollen. Das ist bedauerlich. Das heißt also, wir haben natürlich unsere Standards eingeführt, indem man eben 5 Tage oder 7 Tage Protokolle führt. Aber die Menschen müssen stechen. Wir haben digitale Tools, in denen wir die Geräte auslesen können. Das ist teilweise in den Hausarztpraxen, in allen Praxen natürlich auch ein gewisser oder großer Aufwand, weil man für fast jedes Gerät ein anderes Kabel braucht, also jeden Hersteller. Und dann unsere medizinischen Fachangestellten damit beschäftigt sind, diese Geräte auszulesen. Also im Sinne von Ressourcenschonung ist das eben auch ein trauriges Fazit, was wir da ziehen müssen.
Du hast ja diesen GWA-Beschluss angesprochen, der war ja damals erstmal sehr positiv, sehr erfreulich und war ja auch ein wichtiger Schritt, ist ja heute eben auch CGM mehr oder weniger Standard, gerade bei allen Patienten mit Typ-1-Diabetes, aber eben auch bei vielen Patienten mit Typ-2-Diabetes mit der intensivierten Insulintherapie. Aber wie du ja ausgeführt hast, so ist die Entwicklung eben weitergegangen und die Frage ist, wann gibt es ein Update zu diesem GBA-Beschluss? Denn einerseits so haben wir eben die vielen Patienten, die es heute nutzen, aber es gibt eine Reihe Patienten, wo es ja vermutlich auch noch sinnvoll wäre. Du hast ja gesagt, gerade auch Patienten mit einer ganzen Reihe von anderen Morbiditäten, wo es auch sinnvoll wäre. Die Frage ist jetzt eben so, was machst du auch in deiner eigenen Praxis, wenn ein Patient kommt, wo du sagst, okay, sie haben bisher Blutzucker gemessen, ich glaube, dass für sie sinnvoll wäre, CGM einzusetzen. Wie gehst du dann konkret weiter vor?
Na, wie ich schon ausgeführt habe, wir haben heute in Sachsen den Vorteil, dass die ARK Plus das zulässt und also man muss noch ein extra Formular ausfüllen. Aber auch da muss man wieder sagen, wenn man juristisch das bedenkt, greift natürlich der GBA-Beschluss und schlägt am Ende auch die AOK. Also wenn es tatsächlich irgendwann sich jemand überlegt und zu Regressforderungen kommt, dann ist man da nicht abgesichert, sondern dann greift natürlich der GBA-Beschluss. Das muss man immer wieder sagen. Und deshalb ist eben die Kritik auch so groß daran. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir haben genügend Studiendaten mittlerweile. Also dass man das 2016 eingeschränkt hat, das kann man nachvollziehen. Das sollte vielleicht, kennen wir ja von Entresto oder dergleichen, ja, wo auch die Astverordnung ist, in der kardiologischen Praxis zum Beispiel oder andere Dinge, die also zunächst mal für einen begrenzten Behandlerkreis zugelassen sind mit der entsprechenden Expertise. Das ist, denke ich, richtig. Aber hier hat man ja die Zeit, denke ich, ein bisschen verschlafen. Also da muss unbedingt eine Nachbesserung in meinen Augen her. Und da würde ich mir wünschen, dass uns die Schwerpunktpraxen dabei unterstützen. Das haben wir gesehen auf der Diatec im Januar mit der Abfrage. Dann auch einmal, ja, der Duboismus durchkommt und leider nicht zugunsten des Patienten. Das finde ich sehr schade.
Ich meine, wir können ja einen Schritt vielleicht auch nach vorne schauen, schon mal weiterschauen. CGM ist ja nur der erste Schritt. Wenn wir Richtung AID-Systeme, also Systeme zu einer automatisierten Insulindosierung denken, da ist natürlich dann auch die Frage, die Techniken, die es heute gibt, sind ja fast alle noch eher Richtung Typ-1-Patienten, also Patienten mit Typ-1-Diabetes gedacht. Sie sind nicht für, ich sag mal, vielleicht den manuell auch nicht mehr so ganz topfitten älteren Patienten mit Typ-2-Diabetes gedacht. Verwendest du schon AID-Systeme? Wie ist deine Haltung da?
Also das, glaube ich, ist im Moment wirklich eine Domäne des Typ-1-Diabetes. Dann muss man sagen, wir haben wenige Typ-1-Diabetes. Ich habe es also nochmal nachgeschaut. Wir haben also 5 Patienten mit Typ 1 bei über 300 Typ-2-Diabetikern. Also einfach damit nochmal die Relation sieht in einer Praxis. Und die sind natürlich, und da gehören sie auch hin, ne, in einer Schwerpunktpraxis, Nur 3 davon haben also mittlerweile ein AED-System mit einem Loop. Ich habe jetzt gerade gestern eine 17-jährige junge Frau gehabt, die also bisher eine Pumpe immer ablehnt, jetzt gerne Krankenschwester lernen möchte und ja praktisch den Beruf gar nicht ausführen kann ohne Loop, also ohne Pumpe. Ne? Wie will sie das steuern da? Wir hatten sie jetzt zu einer Rehabilitation, saßen wir stationär in Reha, da haben sie ihr das nun doch nahe bringen können. Also die hat jetzt, da läuft eine Bestellung, aber das läuft natürlich über die Schwerpunktpraxis und das ist auch richtig so. Also alleine an diesen Zahlen, was ich damit auch zeigen wollte, ist natürlich, ich habe es eingangs gesagt, wir haben etwa 5% Typ 1 Diabetiker von der großen Masse der Typ 2 Diabetiker abgegrenzt und da ist natürlich die Expertise in einer Hausarztpraxis in meinen Augen zu gering. Also da gehört es wirklich in die Schwerpunktpraxis. Während die Typ 2 Diabetiker, wo ja die Prävalenz insbesondere bei den über 65-Jährigen steigend ist, also bis 70, 75 nochmal steigend ist. Das ist die Domäne der Hausarztpraxis. Das muss man einfach so sagen. Das sind multimorbide Patienten. Also um das in Zahlen auch nochmal auszudrücken, ich habe auch gestern da nochmal auf die Taste gedrückt. Wir haben über 2.680 Hypertoniker. Also nur damit man mal die Relation sieht. Und es gibt eigentlich kaum einen Typ-2-Diabetiker über 65, der keinen Hypertonus hat und am Ende auch eine Niereninsuffizienz entwickelt hat. Also, und gerade für diese Patienten wäre es eben wichtig, wenn die mit einer Bot laufen und die ist, also die Werte sind aus dem Ruder gegangen. Also wir haben ja selber auch uns beteiligt an verschiedenen Papern oder selbst an Studien. Macht das Sinn, also CGM und Bot macht, ne? Muss man das wirklich immer alles haben? Also muss man das lebenslang haben? Oder braucht man das nicht auch nur in der Einstellungsphase? Also auch neu entdeckte Diabetes. Ich habe jetzt eine 47-jährige junge Frau, die einen Reiterhof hat, wo der Bruder schwer krank ist. Die haben wir durch Zufall bei einer Gesundheitsuntersuchung mit einem Nüchternwert von 20 entdeckt. Hätten wir 3 alle unter dem Tisch gelegen. Also die muss das schon lange entwickelt haben. Als ich die angerufen habe und gesagt, sie möchte bitte so wird in die Praxis kommen, hat sie gesagt, nein, ich muss jetzt meine Pferde füttern, heute kann ich nicht, kann erst morgen. Das ist Realität in der Hausarztpraxis. Ja, und da kann ich auch kein Revier unterschreiben lassen, es geht telefonisch ganz schlecht. Nützt mir auch nichts, ne? Weder dem Patienten. Und da gehört, denke ich, ein CGM-Gerät also von der ersten Stunde hin, um das überhaupt managen zu können. Und dafür ist CGM natürlich hervorragend geeignet und ich glaube, die Datenlage dazu ist mittlerweile eben auch für die Bot sehr gut. Also auch ne, Professor Seubert hat es ja auch veröffentlicht, also gibt es ja ganz gute Daten dazu. Das finde ich ist wirklich bedauerlich. Mich wundert das auch, dass die Patientenverbände da nicht stärker auftreten.
Ich würde nur gerne nochmal auf einen Aspekt zurückkommen. Du hast den Frame mal fast humorvoll dir angesprochen. Also was für euch, aber auch für die Schwerpunktpraxen ein Thema ist, sind die unterschiedlichen Benutzeroberflächen. Also nicht nur, dass man dann immer nochmal neue Updates braucht, neue Passwörter und so weiter. Man muss immer genau im Kopf haben, okay, welches CGM-System habe ich jetzt? Was war nochmal dazu? Die passende Software und so weiter. Also es ist interessant, dass ja in anderen Ländern, Stichwort Dänemark, solche Dinge anders funktionieren anscheinend. Also ich glaube, das ist vor etwas, was so den Alltag bei euch auch durcheinander bringt, sage ich mal.
Also Dänemark könnte für vieles ein Beispiel sein. Ja? 97% nehmen an einem Einschreibesystem zur hausarztzentrierten Versorgung teil, freiwillig. Könnte man in Deutschland längst haben wir seit 15 Jahren etabliert. Wir führen Prozesse mit den Krankenkassen, ja, das sind alles so Dinge. Und ja, also daran kann man lernen. Hoffen wir mal, dass die Politik jetzt den großen Wurf landet, ne, und solche Dinge mal berücksichtigt. Glaube ich aber so einfach in Deutschland eben nicht. Aber ja, das behindert und das behindert natürlich auch. Man muss ja bedenken, wir arbeiten auch viel mit der häuslichen Krankenpflege zusammen, weil eben Angehörige gar nicht in der Nähe sind von älteren Menschen, die hilfebedürftig sind. Und wir haben Patienten in Pflegeheimen, die auch ja zunehmend mit Ressourcen kämpfen müssen bezüglich Personal und auch mit qualifiziertem Personal. Und wenn wir uns eben zusammen auch verschalten können auf digitalem Wege, dann ist auch das leicht. Also, dass wir schwere Hypoglykämien auch im Altersheim vermeiden können, ja, dass wir sehen, wenn wie Warnsysteme eben anschlagen, dass dann das Personal auch eher reagieren kann, wir stationäre Einweisungen vermeiden. Also das geht ja immer weiter. Und das würde uns natürlich sehr, sehr helfen, wenn es da eine Vereinfachung gäbe. Aber da muss ich sagen, da glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich dran.
Also du sprichst ja ein Thema an, was uns, also Bernd und mich, sehr beschäftigt. Und wir haben jetzt mal eine Abschätzung versucht, über wie viele Menschen reden wir denn überhaupt, die einen Typ-2-Diabetes haben, die unter häuslichen Bedingungen gepflegt werden. Und unserer Abschätzung nach sind das mehr Menschen als die Menschen mit Typ-1-Diabetes in Deutschland. Wobei wir über diese Patientengruppe ausgesprochen wenig wissen. Wir werden über das Thema Pflege auch bei einem Diatec-Forum Ende September in Berlin sprechen, weil wir glauben, dass es da wirklich ein schwarzes Loch vielleicht sogar gibt, wo wir nochmal mehr hingucken sollten. Gerade auch jetzt nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, was ist denn an der Einsatz von CGM, möglicherweise sogar AID-Systemen, da war ich auch in der Studie beteiligt, hierbei sinnvoll. Denn wenn da einmal am Tag jemand kommt und Insulin spritzt, dann läuft der Patient ja lange Zeit ohne Kontrolle, wie sein Glukoseverlauf ist und ob er da Hypoglykämien hat und so weiter. Also unserer Meinung, ich würde mir interessieren, wie du das siehst, ist das nochmal eine wichtige Gruppe, wo wir einfach auch vom Alltag der Leute wenig wissen.
Ja, unbedingt. Also wenn wir uns anschauen, ne, wie viele stationäre Einweisungen natürlich am Ende auch durch Nachbarn oder Pflegepersonal geschehen, weil eben irgendetwas passiert ist und wir das aber durch moderne digitale Systeme eben überwachen könnten und gewarnt werden könnten. Oder CGM-Geräte lassen ja auch zu, dass ein sogenannter Kümmerer, ja, die Daten mitliest und dann eben auch reagieren kann. Also ich finde, aber das Problem haben wir ja in Deutschland immer wieder, dass wir so auf einen Kostenpunkt schauen, ja, was kostet jetzt CGM? Dabei muss man sagen, bei einem ICT-Typ-2-Diabetiker kosten die Streifen mehr als ein CGM-Gerät. Also das haben wir mal ausgerechnet. Wir haben ja in Sachsen diese, Gott sei Dank, sehr schöne Regelung noch aus dem alten sächsischen Diabetesvertrag. Wir dürfen also, wenn die Menschen im DMP geführt sind, für einen oralen Diabetiker 50, für einen insulingeführten ohne ICT 200 und für ICT 400 Streifen verordnen, ohne Regressangst und ohne, dass der Patient selbst dafür aufkommen muss. Also das hat ja nicht mal jedes Bundesland, das ist ja schon mal sehr schön. Und das wäre, ne, außerdem muss man sagen, wenn CGM sich weiter verbreiten würde, würden natürlich auch die Preise sinken. Das ist ja wie bei allen Dingen so. Weil könnten die Krankenkassen auch Rabattverträge verhandeln. Und es gibt ja auch nicht nur eine Firma, sondern ne, also die Konkurrenz könnte man ja auch ausnutzen. Und da verschenkt man eben vieles, weil wenn man da einfach mal ne, stationäre Einweisungen aufgrund von Hypoglykämien oder auch anderen Komplikationen dagegen rechnet, dann glaube ich, ist das rein ökonomisch auch eine sinnvolle Sache, abgesehen von der Lebensqualität der Patienten.
Du hast vorhin einmal kurz die intermittierende Nutzung angesprochen. Die Frage ist ja, muss jeder Patient 24 Stunden, 7 Tage in der Woche wissen, wie sein Glukoseverlauf ist oder nicht? Oder was siehst du da als mögliche Einsatzstruktur?
Also wir machen das ja jetzt auch so. Ne? Wir haben praktisch eine Tabelle, die wir dem Patienten mit nach Hause geben und dann sagen wir eben ne, 5-Fünfer-Protokoll oder 7 Messwerte am Tag, je nachdem. Und nach 2 Wochen, also das ist sicherlich auch ein vernünftiger Zeitraum, dass man 2 Wochen lang die Blutzuckerwerte kontinuierlich misst und dann bekommt man ordentliche Kurven und kann die auch ordentlich auswerten. Das würde ja genügen, um den Diabetes wieder ordentlich einzustellen. Also wenn man ja, bei einer Entgleisung, jetzt ist es so, dass die häusliche Krankenpflege, um nochmal bei dem Beispiel der in der Häuslichkeit Versorgten zu sprechen, darf man der Krankenpflege verordnen 4 Wochen lang bei entgleisten Diabetes oder eben bei einer Neueinstellung auf Insulin. Also das könnte man den ja relativ angleichen und auch bei einer Bot, also maximal 3 Monate, ein Vierteljahr, das zu verordnen. Und wenn das wieder gut läuft, dann muss man das ja nicht ein Leben lang eben haben. Also das, ne, das ist sowieso immer, machen wir bei vielen Dingen so einmal und dann lebenslang in Deutschland. Also wirklich mal patientenzentriert, so wie wir eigentlich denken wollen. Da sind wir eben auch in den Regelungen weit davon entfernt. Ich weiß natürlich, da habe ich genügend Berufspolitik gemacht. Das muss alles justiziabel sein, aber wir behindern uns im, ne, wenn, dann kann der andere klagen und sagen, ne, ich habe auch ein Recht darauf. Aber ich glaube, da muss man einfach auch mal mutiger sein und vernünftige Entscheidungen treffen, also gerade in diesem Bereich.
Lieber Ingrid, ein anderes Thema, was ja hier in dem Zusammenhang noch wichtig ist, wie sieht das Thema Schulung aus? Da ist der Bernd ja der ausgewiesene Fachmann, aber du hattest das ja vorhin auch so auf die aktuellen Situationen in deinem Flächenland ja auch angesprochen. Wie ist das mit Patienten, wenn die eben nicht so ohne weiteres in die Praxis kommen können? Stichwort Videoschulung. Wie gehen das auch praxisübergreifend? Wo steht ihr da und wie würdest du da am liebsten vorgehen?
Ja, wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten. Das ist also für die Zukunft wirklich ein unbedingt zu lösendes Problem ist. Ich kann das auch aus der eigenen Praxis wieder sagen. Bei uns war das also Uso, dass praktisch alle Diabetiker bei uns geschult waren, so wie ja weit über 90% auch im DMP geführt werden. Aber wir haben das Problem, und das müssen wir alle gemeinsam angehen, dass natürlich auch der Nachwuchs bei den Diabetesassistentin und sicher auch bei den Diabetesberaterinnen, aber die Hausarztpraxen verfügen ja meist über Diabetesassistentin und dass da der Nachwuchs fehlt. Also wir haben selber unsere MFA, die diese Ausbildung hatte, noch im Rentenalter jetzt bei uns beschäftigt, weil der Nachwuchs fehlt und wir erst jetzt am 1. September wieder eine junge Kraft einstellen konnten. Da haben wir großes Glück gehabt. Die Schulungsvereine, die wir eins vor vielen Jahren gegründet haben, die gibt es praktisch nicht mehr. Ich habe mich auch nochmal erkundigt, auch nicht in anderen Ländern, also Bundesländern. Und wir müssen ganz gewiss digitale Formate einführen, weil das auch in die Lebensweise der Menschen einfach passt. Also ne, es muss möglich sein, dass man das am Abend machen kann, dass man sich vielleicht auch einen Teil der Schulung überhaupt online zu irgendeiner Zeit herunterlädt. Man kann sich auch vorstellen, dass man das trotzdem in der Praxis macht, bei uns Personal oder selbst auch der Arzt bei einigen Schulungsthemen dabei sitzt und das zugespielt wird. Also, dass man sich das aus einer anderen Gruppe praktisch dazuschaltet. Also, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Wir haben da auch schon ein bisschen rumgesponnen, was man da machen könnte. Aber das ist etwas, was wir in den nächsten 2 Jahren, denke ich, unbedingt also auf den Weg kriegen müssen. Weil das erstens nimmt die Zahl zu, dadurch, dass es der demografische Wandel auch da nicht anhält. Denn wir haben ja anfangs schon drüber gesprochen, dass die Prävalenz natürlich bei den über 70-Jährigen noch höher ist. Also es sind dann noch mehr Schulungsbedarf und wahrscheinlich auch also andere Bedarfe im Wissen und in der Anwendung, in der Schulung. Also auch da müssen wir immer dazuschalten können, also dass sich Kinder mit dazuschalten. Oder wir müssen auch, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, ich glaube, die häusliche Krankenpflege und auch die stationäre Pflege unbedingt einbeziehen in diese Schulung.
Also selbst wenn ich ja keine Patienten behandle, wie du weißt, aber das ist ein Thema, was mich interessiert, wo ich auch gerne noch mehr bewegen würde. Vielleicht auch mal so ein bisschen zur Auflockerung, Inge, so zwischendurch. Wir haben ja immer gerne eine traditionelle dumme Frage dabei.
Dumme Frage.
Liebe Inge, wen behandelst du denn lieber? Menschen mit Typ 1 oder die mit Typ 2 Diabetes?
Na, da könnte ich jetzt auch ein bisschen flapsig anhören, würde ich sagen Typ 2, weil ich habe ja gesagt, sind nur 5. Hätte ich also ganz viel Freizeit. Nein, ich denke, ein Typ-1-Diabetiker gehört mit dem Diabetesproblem tatsächlich in die Schwerpunktpraxis. Aber was man nicht vergessen darf, die haben natürlich auch Asthma, die haben auch Gelenkbeschwerden, die werden älter. Also das schon, aber nein, mir sind die Typ-2-Diabetiker schon lieber, weil ich das einfach allumfassender machen kann. Das ist ja das Spannende an der Allgemeinmedizin, ne? Dass man den ganzen Menschen sieht, also mit all seinen Problemen. Und das macht einfach mehr Laune.
Ich finde das sehr schön, wie bei dir die Motivation und auch das Engagement so durchklingt sehr deutlich. Und vielen Dank auch für die Beantwortung dieser Frage. Aber vielleicht auch wieder in dem Zusammenhang so nochmal ein anderer Aspekt. Wir haben ja eine Zeit lang mit großem Interesse, oder da hat es ja auch sehr viel Bewegung gegeben, die DIGAs gesehen, diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Da ist mir nicht so ganz klar, in welcher Intensität die heute in der Breite wirklich verwendet werden. Also die Hoffnung, die es da gab, wie siehst du das? Was habt ihr da wirklich in der Breite, was ihr bei Patienten mit Diabetes, egal jetzt ob Typ 1 oder Typ 2, verwendet?
Also da muss ich dir recht geben, die Erwartungshaltung war groß und der Hype am Anfang auch. Und es ist auch so, dass die Krankenkassen das an sich ganz gerne befördern würden und gerne hätten, wohl in dem Glauben, dass es preiswerter würde. Aber wir haben bemerkt, dass, wie eigentlich zu erwarten war, dass auch eine DIGA allein, also ohne Begleitung und ohne Beratung, nicht wirklich Erfolg bringt. Also das sind ein paar DIGAs, die man so für Bewegung, das ist, glaube ich, ganz gut. Das können aber heute eine Apple Watch oder so praktisch auch schon. Auch da wird teilweise übertrieben. Also ich hatte jetzt einen jungen Mann, der mir erzählt hat, also er hätte die vorige Nacht wäre er aus dem Bett wieder ausgestanden. Und da habe ich gedacht, warum denn? Dann hat er gemeint, seine Apple Watch hätte angezeigt, dass der Ring erst 75% zeigt. Und da hätte er einfach nicht einschlafen können. Er wäre dann raus und hätte noch so lange Liegestütze gemacht, bis der Ring voll war. Also ich glaube, das ist dann ne, die Negativwirkung von sowas, weil ich weiß ja, ob ich mich bewegt habe oder nicht. Aber nein, zurück und ernsthaft. Ich glaube, dass DIGAs uns unterstützen können, wie andere digitale Tools eben auch. Aber ich glaube nicht, dass es genügt, die einfach aufzuschreiben, sondern die müssen Bestandteil der Schulung zum Beispiel sein. Also auch da müssen wir wieder drüber nachdenken, wie wir ja die Schulung auch den neuesten Stand, also auch technisch modernisieren und das mit einbeziehen. Ich glaube, nur das Verordnen auf ein Rezept, das genügt nicht.
Also vielleicht jetzt nochmal ein der weiterer Schritt, ein großer Schritt, der nun auch in den Medien aktuell immer ist. Und wir hatten das ja jetzt aus verschiedenen Themenkomplexen, Ansprüchen. Es fehlt ein bisschen die Zusammenführung. Also wenn man jetzt aber denkt, was künstliche Intelligenz, so als Stichwort, als Passwort, wird das denn helfen, die ganzen verschiedenen Aspekte, und du hast ja auch die Multimorbidität angesprochen, die anderen Erkrankungen, anderen Datenquellen, die es auch gibt, zusammenzubringen, um den Patienten dann allumfassender in seiner Komplexität anzusprechen?
Also ich glaube, dass KI uns helfen kann, Muster zu erkennen. Und das wäre eben nun wieder hilfreich, wenn wir mal zurückgehen zur CGM. Oder auch, wenn wir andere digitale Tools jetzt nehmen, also dann muss ich keine Kurven auswerten oder meine MFAs, das kann KI viel, viel besser. Also das wäre hilfreich. Ich glaube auch, dass wir am Ende in Langzeit-EKGs oder dergleichen durch KI viel früher vielleicht erkennen Dinge, die wir mit bloßem Auge, also jetzt sehe ich vorflimmern, aber vielleicht kann KI auch erkennen aus dem EKG, da gibt es ja erste Daten auch dafür, dass er einen Diabetes entwickelt. Also da glaube ich, da ist ganz viel Musik drin. Und das wird uns helfen. Und wir müssen immer wieder daran denken, wir brauchen Ressourcenschonung. Also wir müssen ne, die Arztkraft, aber auch die Personalkraft einfach schonen und das wirklich für Entscheidungen nutzen und für Beratungen nutzen und nicht ja, mit so sinnlosen Dingen eben sich Kurven anzuschauen und dann sich Gedanken drüber zu machen, wie die Kurve entsteht.
Wir hatten ja vorhin einmal ganz kurz den Blick über den Tellerrand nach Dänemark, aber eben auch in den USA bekomme ich das ja mit. Da gibt es eben andere Ansätze dazu, zu einer virtuellen Betreuung, auch in den großen Zeitraum zwischen den Besuchen in der Praxis. Also ich glaube, dass da in Zukunft technisch noch sehr viel möglich ist. Du hast ja gerade eine Technologie, die jeder von uns in seinem Smartphone verwendet, angesprochen. Und da funktionieren diese Ansätze ja. Die haben wir nur nicht so klar. Und ich glaube, dass das eben auch in der Diabeteswelt wirklich so funktionieren kann. Wenn ich dich so höre, was wäre denn dein, Weihnachten hat das Wünschen ja noch manchmal geholfen, was wäre denn dein Wunsch so? Wie kann es sein, dass Innovation, und wir haben ja verschiedene Dinge angesprochen, was wäre notwendig, damit das an der Basis, also in der Hausarztpraxis wirklich ankommt?
Ja, ich habe es ganz am Anfang ja schon mal gesagt. Mich stört tatsächlich, dass wir in Deutschland immer so alles für alle oder total reglementiert haben. Also was mir fehlt, ist eine schnellere Umsetzung von Wissen eben auch in ja politische, auch geldpolitische Entscheidungen. Das ist mir, also wir messen nicht, sondern wir glauben so sehr viel. Das ist auch typisch deutsch. Und wenn wir schon was gemessen haben, dann reagieren wir nicht drauf. Also wir brauchen Versorgungsforschung, um es zu übersetzen. Da hapert es also immer noch dran. Und aus dieser Forschung heraus, und wie hier auch, haben wir ja mittlerweile auch eine ganz gute Studienlage, reagieren wir zu spät. Also das würde ich mir einfach wünschen. Und dann bin ich immer der Meinung, die Struktur muss stimmen und die Qualität muss stimmen. Wer es am Ende umsetzt, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Also ob das jetzt ein Schwerpunkt, wenn wir jetzt einfach mal bei diesem Thema jetzt bleiben. Wir haben vor Jahren, haben wir mal über die Ergometrie, ist es noch wichtig war oder wichtiger war, haben wir auch drüber gesprochen. Da hieß es immer, ach, die werden in der Arztpraxis nicht ausbelastet. Das ist einfach Unfug. Man muss festlegen, ne, welche Standards gelten und die müssen eingehalten werden. Und wenn wir daran denken, wie teilweise dünn auch die Facharztdichte im ländlichen Raum ist und wir sind nun mal von Flächenländern umgeben, also Bayern, Württemberg, die haben nur das Glück, da sind die Menschen noch ein bisschen jünger, weil nämlich die ganzen Sachsen nach Württemberg gegangen sind nach der Wende, die Jungen. Wir in Sachsen sind das älteste Land von der demografischen Entwicklung her. Deshalb schlägt das hier auch immer so zuerst auf. Und da müssen wir drauf reagieren. Wir haben also nicht mehr überall jede Expertise als Mensch, aber wir können sie zuschalten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Diese Dinge, das würde ich mir wünschen, dass das zu, also umgesetzt wird. Wir warten ja jetzt auf, ob eine große Reform aus dem Ministerium kommt.
Ingrid, ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Ich fand deine Ausführungen sehr nachdenkend, anregend. Hoffentlich können wir damit auch was bei unseren Zuhörern bewegen und auch darüber hinaus.
Vielen Dank, lieber Lutz, für die Einladung und auch dem Bernd. Mir hat das Spaß gemacht und es ist natürlich auch eine Plattform, die wir alle nutzen sollten, um uns auszutauschen und vielleicht auch den einen oder anderen Entscheidungsträger auf unsere Themen aufmerksam zu machen.
Und ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen, den Zuhörern, bedanken. Ich hoffe, Sie fanden diese Folge auch so, wie wir sie intendiert haben, nämlich als eine kritische und offene Diskussion, die uns anregen soll, neugierig hinzugucken, wie die Welt der Technologie sich weiterentwickelt, entwickeln kann, auch unseren Einfluss darauf geltend machen. Mein Name ist Lutz Heinemann und gemeinsam mit Bernd Kulzer freuen wir uns, wenn Sie zur nächsten Folge von der O-Ton Diabetologie Tech Update, präsentiert von der Metrics Deutschland, wieder dazukommen.
Ein Produkt der Metrics Group. We care for Media Solutions.